Ich hoffe, wir sind wieder einigermaßen vollständig. Meine Damen und Herren, Netzneutralität ist in den Medien ein schillernder, scheinbar nur technischer Begriff, der aber unglaubliche Emotionen ausgelöst hat. Da ging es dann plötzlich um Bevorzugung, um erste und zweite Klasse, um Privilegierung und Priorisierung. Es führt uns die Tatsache vor Augen, wie viel Macht einzelne private Akteure haben. Müsste man nicht im Umkehrschluss sagen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind qua Definition zu bevorzugen? Darum gibt es sie. Dafür zahlen die Bürger Geld, dafür tagen Politiker. Müsste man nicht sagen, das duale System der relativen Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten ist von gestern? Jetzt geht es darum, wen man am einfachsten und schnellsten findet. Um Must-Finds und Must-Carries geht es im Impulsvortrag von Hans Hege zwischen Neutralität und Prioritisierung von der Herausforderung der Konvergenz. Hans Hege ist Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Bitte, ja.
Danke für die Einführung. Ich möchte mit Plattformen anfangen. Plattformen war ja auch meine Hauptaufgabe bei den Medienanstalten. Plattformen im weiteren Sinn haben ja die Aufgabe, zwischen den Anbietern von Medieninhalten und ihren Nutzern zu vermitteln, wobei ich drei Funktionen unterscheiden möchte, auf die ich dann nachher noch näher einzeln eingehe. Distribution ist der eine, Transport, also vom klassischen Presse-Crossover und dann bei den audiovisuellen Medien natürlich über die Netze. Bündelung, Aggregation ist ein zunehmend wichtiger Punkt, der aber auch traditionell, ich bündele in Medien, ich bündele Inhalte für den Transport im Presse-Crossover genauso wie auf den Rundfunknetzen, nur mit dem Unterschied, dass beim einen prinzipiell alles transportiert wird, Rundfunknetze wählen aus, klassisch, und haben deswegen auch eine eigene Regulierung. Dritte Funktion, die an Bedeutung gewinnt, sind die Geräte. Früher war selbstverständlich, jedes Fernsehgerät empfängt alles. Das ist heute keineswegs mehr selbstverständlich, wenn Empfangsgeräte alles Computer sind. Die geltende Plattformregulierung fasst alle drei Sachen zusammen, aber sagen wir in einem eingeschränkten Sinn. Es geht um Rundfunkinhalte, es geht um Rundfunknetze und es geht um Rundfunkgeräte. Und deswegen sind sie natürlich nicht voll einsatztauglich für eine konvergente Welt. Wir wissen alle, Konvergenz bringt lineares Fernsehen, Abruf, Fernsehen zusammen und natürlich auch alle anderen Inhalte aus dem Internet. Kann auf demselben Gerät genutzt werden, vom Großen bis zum Smartphone. Ich möchte aber auch hinweisen, dass die umgekehrte Tendenz der Entbündelung mindestens so wichtig ist. Also Entbündelung früher zusammenhängender Funktionen bei den Fernsehplattformen. Bündelung, sagen wir, bei den Medien selber ist, glaube ich, der zentrale, ein sehr gravierender Prozess. Früher wurde zusammengestellt von Redaktionen in gedruckten Medien. Wir haben heute noch die Programmplanung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das ist ja vorhin schon von vielen gesagt worden. Es wird auseinandergenommen in einzelne Inhalte. Und damit steigt natürlich die Funktion derjenigen, die es wieder zusammensetzen. Aber eben nicht als derjenige, der das Printprodukt herausgibt oder das Fernsehprogramm programmiert, also der neuen Machtstellungen, die Navigation beeinflussen. Auch Netz und Geräte gibt es vielfältiger. Was können Sie alles heute anschließen an einen großen Bildschirm und wie viele unterschiedliche Funktionen hat ein Gerät? Also das ist auch entbündelt. Also das Thema des Anfangszeit des digitalen Fernsehens, jemand kontrolliert über die digitalen Setup-Boxen, ist auch wieder verschwunden. Das sagen, manche Gefahren sind vorüber. Trotz allem, die Grundfunktionen bleiben, also die Frage, die sich dann Richtung Öffentlichrecht, ja auch privater Rundfunk stellt. Wir haben Netze, ohne die Netze kommt man nicht zum Nutzer. Wir haben Geräte und deren Bedienungsoberflächen beeinflussen zunehmend das, was jemand darauf tatsächlich sieht. Also die zentrale Rolle der Auffindbarkeit und der Navigation. Die Ziele bleiben auch, also es ist Vielfalt fördern und Machtkonzentration verhindern. Das sind die verfassungsrechtlichen Ziele, die eben heute mit anderen Mitteln verfolgt werden müssen. Ich möchte mich jetzt auf zwei Bereiche konzentrieren. Sie haben die beide schon erwähnt. Das eine ist die Distribution und das andere sind die Geräte. Bei der Distribution haben wir ja praktisch keine Knappheit mehr bei den Digitalen. Wir haben noch knappe UKW-Frequenzen, aber im Prinzip ist die Knappheit überwunden. Das heißt allerdings auch natürlich, dass manche Geschäftsmodelle dann in Frage gestellt sind. Knapp heißt immer auch wertvoll. Also die klassische Rundfunkregulierung, gerade in Großbritannien, war ja, ich gebe Frequenzen gegen Programmverpflichtungen. Das ist natürlich etwas, wenn der Wert von Frequenzen sinkt, dann ist auch die Möglichkeit, über diese Art Vielfalt zu sichern, geht dann genauso zurück, bis dahin, dass ich nur noch rechtliche Mindestverpflichtungen dann einhalten muss. Also Kapazitätsverteilung ist kein Thema mehr, jeder kriegt Platz, aber umso wichtiger wird, zu welchen Konditionen werde ich verbreitet. Und da findet derzeit ein Wandel statt, der jedenfalls der Diskussion bedarf. Ich meine, wir haben klassisch beim Transport im TK-Recht wie im Medierecht im Prinzip mal das Thema gehabt, jederzeit gleich. Also es gibt vielleicht Großkundenrabatte, wer 12 Satellitenkanäle anbietet, kriegt es günstiger. Aber im Prinzip kostet ein Kanal gleich, wenn er die gleiche Reichweite hat. Das wird jetzt aber überlagert und zunehmend abgelöst im privaten Bereich durch ein anderes Modell, ein Vermarktungsmodell. Sie kennen vielleicht HD Plus, da zahlen Sie jetzt 6 € im Monat und dieses Geld wird nicht nur für die technische Plattform genutzt, sondern es gibt Rückflüsse und die Rückflüsse werden anders verteilt, nämlich nach Marktanteilen, Reichweiten. Also die Großen kriegen viel, die Kleinen kriegen gar nichts. Die Großen kriegen so viel, dass sie praktisch ihre Transportentgelte mehr als refinanziert kriegen, was aus meiner Sicht zu einer weiteren Konzentration führt. Wir haben ja im privaten Bereich auch eine sehr hohe Konzentration. Wenn Sie sagen, wer ist überhaupt noch übrig, neben natürlich der eine oder andere amerikanische Unternehmen mit einem Outlet wie Disney. Aber sonst haben wir nur noch 2 große Fernsehfamilien, die immer mehr Sender gründen können und die Kleinen bleiben auf der Strecke. Das ist aber auch, sagen wir, Folge dieses Modells. Und das ist natürlich eine Frage, ist es ohne weiteres akzeptabel, dass der Große immer mehr kriegt und der Kleine nicht? Wir haben ja bei Pressegross und anderswo Ausgleichsmechanismen, die eben kleinere und neue Medien schützen sollen. Das haben wir da nicht. Eine Nebenfunktion dieser Veränderung ist ja auch das Thema, das gegenwärtig zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führt. Die Öffentlich-Rechtlichen zahlen ja auch nichts mehr. Das ist übrigens auch die Marktmacht. Sie können sich das erlauben. Sie zahlen nichts mehr. Wer noch zahlt, sind die kleinen Privaten wie N24. Und das ist natürlich eigentlich eine Verschiebung. Interessant wird für mich auch der Fall, ist vorhin schon mal angesprochen worden, DVB-T. DVB-T hatte ja für den Rundfunkmarkt den Vorteil, unmittelbare Verbindungen zwischen Sender und Nutzer, hat auch heute noch Funktionen, ist in Ballungsräumen ganz attraktiv, wenn die Privaten auch dabei sind. Jetzt muss auf eine neue Technologie umgestiegen werden. Und das private Modell dabei sieht genauso aus wie bei Satellit, nur mit einem Unterschied, dass dann sofort umgestiegen werden soll. Bei Satellit haben Sie ja dank Bundeskartellamt noch für 10 Jahre die Möglichkeit, unverschlüsselt zu empfangen, nichts zu bezahlen außer dem Gerät. Bei DVB-T werden Sie, wenn die Vorstellung realisiert werden, sofort bezahlen müssen. Das ist eine interessante Frage für mich auch im internationalen Vergleich. Ich kenne eigentlich kein Land, in dem es nicht zumindest auch Fernsehen der großen privaten Werbefinanzierten kostenfrei gibt. Das hat meistens eine geringe Rolle, also sagen wir, der Marktanteil ist relativ gering, aber der terrestrische Empfang ist selbst in New York in einem sehr kommerziellen System ist ja noch frei. Also hat auch eine sozialverträgliche Komponente. Die Frage ist, Public Service, sagen wir, auch für Private überhaupt noch in Diskussion. In Großbritannien wird ja nach wie vor Public Service für ITV und Channel 4 dann anerkannt. Sagen wir, wie ist es bei uns oder ist der private Rundfunk reines Wirtschaftsgut? Dann allerdings die Frage, warum hat er dann bevorzugten Zugang zu Frequenzen? Und also eine interessante Frage, aber auch rechtspolitisch. Ich denke, da muss die Politik sich auch, will sie das? Sie will vor allem die Frequenzen behalten, das verstehe ich. Nur welchen Preis zahlt man, wenn es heißt, sagen wir, jetzt wird nur noch verschlüsselt und gegen Geld. Wobei ich sagen könnte, es kann auch der Markt richten, weil ich nicht glaube, dass es sehr attraktiv sein wird für die Nutzer. Die können ja auch dann gleich aufs Internet übergehen. Deswegen aus meiner Sicht, die Perspektive ist überall das Internet und zwar das offene Internet. Und da stellt sich ja die Frage auch, Internet hat für mich den großen Vorteil vor den plattformbestimmten Wegen bisher jedenfalls, dass es auch die unmittelbare Verbindung zwischen Nutzer und dem Inhalteanbieter gibt, dass ich mit niemandem verhandeln muss, um in die Kabel, um dahin zu kommen. Ich muss natürlich meine eigenen Server betreiben und eine richtige Netzneutralität hat es nie gegeben. Natürlich hat der viele Server sich leisten kann, hat immer einen strukturellen Vorteil. Aber trotzdem finde ich es nach wie vor einen sehr wesentlichen Vorteil. Ich brauche niemanden, der dazwischen drin ist, mache meine eigenen Vorkehrungen, kommt zu jedem Nutzer auf dieser Welt. Und wenn jetzt eben neue Modelle diskutiert werden, die Überholspur, die angeboten wird als Special Services, dann heißt es ja, ich muss mit einem Netzbetreiber verhandeln, damit ich schneller oder ohne Anrechnung auf Volumengrenzen zu meinem Nutzer komme. Also diejenigen, die den Endnutzer kontrollieren, wollen verhandeln, wollen damit Geld haben. Das Argument ist ja auch, ich brauche neue Geschäftsmodelle, um den Netzausbau finanzieren zu können. Nur das Problem, das ich dabei sehe, dass natürlich das nur die Großen kriegen, das sehen Sie im Kabel auch. Also die Kabelentgelte haben nur die großen Kabelgesellschaften gekriegt, die Laien nie. Also Sie fördern auch, sagen wir, den kleinen Netzbetreiber in Lüneburg wird nicht mit Google verhandeln. Die Telekom schon. Und wenn Sie sehen im Netzbereich, das ist ja das Problem, dass es durchaus Bottlenecks gibt. Es könnte ja sein, der Vodafone-Chef hat schon gesagt, also eigentlich will er die Kabelnetze bundesweit übernehmen. Da haben Sie praktisch nur noch zwei große, die Deutsche Telekom und Vodafone, die dann auch europaweit tätig sind. Und dann haben sie natürlich schon eine sehr große Konzentration und Marktmacht, wenn die anfangen zu verhandeln. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass die Googles und Facebooks dann besonders viel bezahlen. Die haben ja auch eine Marktmacht. Also aus meiner Sicht gefährdet ist, sind die Kleinen. Und dann ist natürlich die Frage, die wir beim Kabel auch haben, das ist ein Vermarktungsmodell, kann natürlich sagen, das muss alles diskriminierungsfrei geschehen. Das kommt ja auch bei Herrn Gabriel vor, überall. Nur wer kontrolliert das? Dann kann ich es kontrollieren. Also was heißt diskriminierungsfrei? Heißt es natürlich, der RTL sagt noch mit gewissem Recht, unser Programm ist attraktiv, wenn die Leute 6 Euro zahlen, kriegen wir natürlich mehr. Wegen uns zahlen sie 6 Euro und nicht wegen einem offenen Kanal. Also das sind schon Gesichtspunkte drin. Aber habe ich dann einen Ausgleichsfaktor, wo bestimmte Sachen vielleicht auch noch, wie ich es bei anderen Medien habe, bei Pressegrosso, zahlen die Großen für die Kleinen mit. Das gibt es alles im digitalen Bereich nicht. Deswegen meine ich schon, dass die Netzneutralität eine sehr wichtige Funktion hat, weil Sie müssen sehen, das Modell Special Services ist ja einfach eins, wer am meisten bezahlt, wird am besten behandelt. Also wir haben im Rundfunkrecht auch Priorisierungen, kommen darauf zurück, aber die geschehen nach Vielfalt. Das ist ein ganz anderes Modell. Letztlich ist es das freie Spiel der Kräfte, bei dem sich Große durchsetzen, wenn ich dieses zulasse. Also deswegen denke ich, wir müssen die Diskussion weiterführen. Das kann ich ja nicht ganz differenziert machen. Aber aus meiner Sicht ist Netzneutralität nach wie vor ein ganz zentraler Punkt. Weil wir sonst eben gerade kleine und Minderheitsmeinung, Innovation, alles wird, und das sehen Sie am Kabel eigentlich ganz gut, was passiert, wenn verhandelt wird, dann haben Sie einen Konzentrationsprozess, ein Neues kommt kaum mehr auf den Markt. Also Gegenteil von dem, was im Internet passiert ist. Nur wenn Sie jetzt aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich kommen, dann ist natürlich die weitergehende Frage, die haben Sie auch schon gestellt, reicht das aus? Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch der private wird ja besser behandelt als andere. Also Priorisierung. Er hat bessere Frequenzen, ist auf eigenen Übertragungswegen. Das hat selbst Teleshopping hat es plötzlich, obwohl da mir die rechtliche Begründung schwerfällt, warum Teleshopping als Versandhandel auf Rundfunknetzen besser behandelt wird als andere. Aber es waren eben Rundfunknetze, solange sie getrennt sind, geht es. Aber die Perspektive ist ja, alles ist Internet. Und aus meiner Sicht werden auch solche Sachen wie DAB Plus und DVB-T bei der Vergangenheit angehören. Es geht alles übers Internet und dann ist die Frage, wo ist der Rundfunk da? Weil der Rundfunk ist ja nicht das einzige öffentliche Interesse. Also Gesundheit ist mindestens so wichtig. Also es gibt auch andere öffentliche Interessen im Netz. Und wie macht man das, sagen wir, wenn jemand besondere Behandlung haben will, aus welchem Grund? Was muss er nachweisen? Sind es die audiovisuellen Medien? Ist es der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Ist es der private auch? Also insofern eine interessante Frage. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehe ich noch eine weitere Herausforderung, die ist heute Morgen auch schon angeklungen. Bisher die ganzen Programmaufträge sind ja linear definiert, auch durch die EU-Vorgaben. Das ist das Problem Jugendkanal. Deswegen finde ich Jugendkanal wirklich ein sehr interessantes Beispiel, was man machen kann und was man machen sollte und dann doch nicht macht. Also im Internet gibt es natürlich auch Streaming und das wird auch genutzt, aber natürlich zunehmend werden einzelne Inhalte abgerufen. Und beim Jugendkanal wird es besonders so sein, als Interesse müsste eigentlich sein, attraktive Inhalte zu produzieren, die der Markt sonst nicht hergibt und die dann über die alle möglichen Plattformen zu verteilen, über die ich die Jugendlichen finde. Das müsste eigentlich das Ziel sein. Nur im klassischen Fernsehen werden ja viele Inhalte nur deswegen gefördert, weil ich sie für den Programmfluss brauche. Also beim ZDF würde mir sehr viele einfallen, wo ich für die einzelne Sendung nicht sagen kann, sie erfüllen einen besonderen öffentlichen Auftrag und sind vom Markt nicht herzustellen. Also die ganzen Daily-Soaps und so weiter, Kulturzeit ist was anderes. Aber wenn Sie die einzelnen Inhalte für sich bewerten, dann fallen eine ganze Menge Inhalte aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weg. Oder sagen wir, es gibt eine neue Rechtfertigung aus meiner Sicht, mal provozieren für die Diskussion. Ist nicht in Wirklichkeit, sagen wir, das, was heute Morgen mit dem dänischen Beispiel angeklungen ist, ich finanziere deutsche Fernsehproduktion. Dann erfrage nur, warum nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also weil ein Teil ist ja auch, die deutsche Produzentenlandschaft lebt doch von diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nur warum kriegt nur der das? Also das ist eine weitere Rechtfertigung, die es gibt. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Inhalte, die sich heraus rechtfertigen. Aber es gibt gerade beim Jugendkanal oder Jugendangeboten, wird es sicher nicht sinnvoll, die Jugendangebote zu machen, für die es Geschäftsmodelle gibt, die auch noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen. Sondern das, was eben dort nicht so gut funktioniert, wofür es kein Geschäftsmodell gibt, was aber für die Gesellschaft trotzdem wichtig ist. Dann bleibt eben trotzdem noch das Interesse, dass manchmal auch die Privaten eben nicht so viel produzieren und dass ich eine deutsche Fernsehproduktion brauche, weil wenn etwas knapp ist, sind es natürlich Inhalte und sicher ist nicht das deutsche Interesse, dass nur noch amerikanische Serien hier gesehen werden. Also wir haben ja auch die Filmförderung, die läuft ja nach ähnlichen Sachen. Also da kommt eine interessante Diskussion, aber wie Herr Holznagel ausgeführt hat, im Moment ist das System so gut stabil, dass es allerdings auch, das ist die Kehrseite, dass es wenig Anreiz zur Innovation hat und auch institutionell, sagen wir, alles in sich macht. Also aus meiner Sicht müsste der Jugendkanal von der neuen Organisation gemacht werden. Es müsste ausgeschrieben werden. Also glaube ich, dann jungen Leuten eine Chance gegeben werden. Wenn sie sowas in öffentlichen Institutionen mit langer Tradition machen, das ist ja vorhin auch geschildert worden, ich glaube, es wird einfach nichts. Also jedenfalls nicht so, und sehen Sie das, was Springer und so weiter macht im kommerziellen Bereich, die gliedern das auch aus und haben neue Formen. Also das wäre eigentlich sinnvoll, aber ist ein Wunsch, der ist nicht realisierbar, weil die Politik wird das nicht machen. Kurz noch zum zweiten Schwerpunkt, Geräte und Aufsicht, Auffindbarkeit. Also Geräte ist klar, je mehr Angebote da sind, umso schwieriger wird es sie zu finden und dann wird derjenige, der das eben bietet, in diese große Funktion reinkommen, die Google bei der Textsuche hat. Wobei man muss unterscheiden, da wir hier eigentlich von audiovisuellen Medien reden, dass da die Situation ja nicht so ist. Also 93% Marktanteil ist Textsuche. Das ist für eine Meinungsbildung auch sehr wichtig. Vielleicht so wichtig wie der audiovisuelle Bereich, aber die Suche im audiovisuellen Bereich ist viel schwieriger. Also da haben die Rundfunkanstalten auch viel größeren Einfluss über die Rechte an den Programmdaten. Man kann ja nicht einfach die Videos so leicht analysieren, das übersteigt dann auch die Möglichkeiten der derzeitigen Konsumerausstattung. Und es gibt auch bisher kaum eine Navigation, die funktioniert für linear und auf Abruf. Also können nicht auf Google Ihr Fernsehprogramm oder Ihr Videokonsum zusammenstellen lassen, außer auf YouTube. Also da, glaube ich, ist noch eine ganze Menge zu tun technologisch, aber es wird natürlich kommen. Und deswegen ist natürlich heute schon die Frage, gibt es da besondere Formen der Regulierung? Beim großen Bildschirm kann man sich auch fragen, haben wir uns auch bei der Plattformregulierung gestellt, hat er nicht eine besondere Bedeutung? Also der große Bildschirm hat ja immer noch den großen Teil des Medienkonsums, des audiovisuellen Medienkonsums nach wie vor und ist auch derjenige, der am schwierigsten zu bedienen ist. Also eine Auswahl auf einem Tablet ist viel größer als auf einem Smartphone. Andererseits haben sie Second Screens, also eine interessante Frage, muss ich den besonders regulieren? Zum Schluss noch ein paar Worte einfach für die Diskussion anstoßen, Regulierung von Navigationen, Suchmaschinen und so weiter. Da ist, jetzt viel, vielleicht manchmal ein bisschen populistische Diskussion mit Google-Bashing. Ich finde, man muss einfach analysieren, was ist da los? Also Medienkonzentrationsrecht ist klar, das wir haben, das wirkt da gar nicht, weil es nur die Verbindung von Fernsehen mit anderen Funktionen betrifft. Und Google wäre ja völlig unvernünftig, wenn sie sich an einem Fernsehunternehmen oder auch großen Printveranstalter beteiligen würden. Das sind globale Strategien. Also die Verflechtung als solche gibt es nicht. Es gibt das Thema vertikale Integration. im Medienbereich bei YouTube durchaus, dass es eigene Kanäle gibt. Andererseits wird so wenig Geld bisher aufgegeben, wenn es jetzt ja YouTube versus öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, es im Moment eigentlich eher zu vernachlässigen. Also die eigentlichen Probleme, die auch beschrieben werden in der FAZ, betreffen ja andere Bereiche. Also die Printbereiche sind sehr viel mehr betroffen als der audiovisuelle Bereich. Aber es ist natürlich trotzdem Thema, schon bei Kabelgesellschaften, wie sichere ich, dass nicht eigene Programme besser behandelt werden als andere. Also es ist klar, Prinzipien sind einfach, Transparenz und Neutralität. Was sehr viel schwieriger ist, wer kontrolliert das und geht es? Also da bin ich eben auch nicht so ganz sicher. Interessante Sache bei der Suche ist natürlich auch, gibt es Vorschriften, also auch für die Diskussion interessant, Vorschriften, was man nicht finden soll. Also wir haben gerade die Diskussion unter dem Gesichtspunkt Persönlichkeitsrecht. Also dass bestimmte Informationen durch das EuGH-Urteil eben nicht mehr gefunden werden, obwohl sie im Netz noch sind. Aber es gibt natürlich auch eine ganz andere Sache. Es gibt ja eine existierende Vereinbarung, dass indizierte Inhalte, aus Jugendschutzgründen indizierte Inhalte, auch nicht gefunden werden. Das ist ein verdammt schwieriges Feld. Also was ist gesellschaftlich unerwünscht und wird nicht gefunden? Das ist natürlich die Technologie, die dahinter steckt, ist die der Zensur. Das war bei Jugendschutz aber immer so. Also nur ziehen die technologischen Möglichkeiten immer viel weiter. Und die Frage ist, was ist unerwünscht, ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil das natürlich auch sehr unterschiedlich definiert werden kann. Also würde ich sehr zur Zurückhaltung raten, also Sachen nicht gefunden zu werden, Inhalte, weil man meint, die sollten doch nicht sein. Schwierig ist auch die umgekehrte, also die eigentlich eine klassische Rundfunkfrage ist und die auch in der Diskussion plattformregulierende Rolle spielt, must be found, wird da Englisch gesagt. Also tue ich etwas, damit bestimmte Inhalte besser gefunden werden als andere. Ist ja beim analogen Bereich so, also ich bin, die ARD ist auf Platz 1, ZDF auf Platz 2. Sie sind bei den Kanallisten im digitalen Fernsehen auch oben, also damit sie leichter gefunden werden können. Im Internet ist es zunächst mal nicht so. Also sagen wir, die Mediatheken sind nicht besser auffindbar als andere, als andere Inhalte. Und für mich ist auch schwierig, das ist ja im Prinzip ein Wertwiderspruch oder ein Konflikt mit dem Thema Nutzersouveränität. Also niemand hindert einen Nutzer, die ARD auf Platz 97 zu nehmen. Und also er kann sie verändern. Also wir wollen ja auch, dass die Geräte so sind, dass ihre Favoriten eingestellt werden können. Und bei den Jugendlichen wirkt es so oder so nicht mehr, weil die das nicht in den Jahr sehen. Die suchen sich ihre Inhalte so oder so zusammen. Aber schon die Frage, tue ich etwas, gibt ja den Grund, dass natürlich die herkömmliche Suche bestehende Meinungen verstärkt und uns nicht mehr mit überraschenden und anderen Meinungen dann konfrontiert, die eigentlich bisher für die Meinungsbildung noch sinnvoll waren. Nur die Frage ist, tut man was, dieses aktiv zu fördern? Also auch eine Frage, wo ich auch eher Zurückhaltung empfehlen würde, denn dann ist die Frage, welche und nach welchen Kriterien. Also dass jemand nicht benachteiligt wird, ist rechtlich immer sehr viel leichter, dann zu realisieren, als dass jemand bevorzugt wird. Das Thema Finanzierung ist natürlich nach wie vor auch im Bereich Suchmaschine. Ich habe einfach aus der verfassungsrechtlichen Argumentation, dass es Marktversagen gibt, mal einfach die zur Provokation dienende These, ich bräuchte auch in dem Umfang, wenn ich das konsequent weiterdenke und sage, Navigation ist die Schlüsselressource, warum überlasse ich die alleine dem Markt? Das ist ja die Frage. Also weil es klar ist, es gibt Defizite. Also Google wird aus seinem Geschäftsmodell heraus bestimmte Sachen nicht machen, die im öffentlichen Interesse sind. So wie die privaten Veranstalter. Und das können sie auch durch die Regulierung nicht ändern. Also wir können mit Regulierung auch die Programme von RTL zu öffentlich-rechtlichen Programmen machen. Also es wäre unrealistisch. Sie müssen sagen, wenn der Markt alleine Funktionen ausübt, dann wird es auch bestimmte Sachen, die da nicht so gut funktionieren. Und die Sachen, die am meisten Geld bringen, werden eher gemacht als diejenigen, mit denen man nicht so viel Geld verdient. Deswegen für mich eigentlich, wenn ich sage, das ist jetzt eine zentrale Funktion, warum überlässt man sie alleine dem Markt? Dass es nicht so einfach ist, wie ein Fernsehprogramm zu machen, das ist mir auch klar. Und dass es die ARD und ZDF nicht können, ist auch klar. Nur, dass es sinnvoll ist, zu sagen, über das Grundproblem Google nachzudenken, warum gibt es zu wenig Wettbewerb? Es gibt ja, also Google ist nicht alleine da und es gibt andere auch. Muss man die Daten vielleicht als öffentliche Ressource deklarieren, sodass andere darauf aufbauen können, weil vielleicht heute niemand mehr auf den Markt kommt? Also diese Fragen halte ich schon für diskussionswürdig und diskussionsbedürftig. Nur glaube ich auch nicht, um das Thema, weil wir so Bund-Länder-Kommissionen jetzt da haben, dass es auf der Ebene gelöst werden kann. Da finde ich Herrn Gabriel also in dem heutigen Artikel etwas realistischer. Der plädiert ja sehr, auch im Zusammenhang sicher auch mit der Europawahl, für Europa. Denn ich glaube, dass dieses Ding also ist, zu schwierig, als dass wir es im deutschen Föderalismus und der Abstimmung mit den Ländern lösen können. Das war es mal als Anstoß. Applaus